Yes, thank you very much for this warm welcome and for the introduction. Yeah, I'm Ann and I'm super excited to be here today.
Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, hier einen Vortrag zu halten. Ich möchte euch zu der Welt von DNA-Informationstechnologie introduzieren, also einführen. Ich bin am Institut für Bioengineering an der Uni Zürich, aber das ist etwas, was ich privat mache. Das ist nichts, was jetzt von meinem Arbeitgeber irgendwie bestimmt wird. Und ich werde mich auf die digitale Perspektive der Chemie fokussieren. Und ich fange an mit einem kurzen Crashkurs in DNA-Informationstechnologie, um euch mit den elementaren Konzepten vertraut zu machen. Und ich werde auch auf die Geschichte und die verschiedenen Aspekte des Felds eingehen. Und im zweiten Teil werde ich dann auf Sicherheitsanwendungen für DNA-Systeme eingehen. Aber ich denke, mein Ziel ist heute, euch zu inspirieren, DNA oder Biomoleküle generell auf eine andere Art und Weise betrachten, jetzt die ihr eventuell noch nicht gesehen habt. Und wenn ihr über DNA-Informationstechnologie sprechen wollt, dann sollten wir auf DNA selbst schauen. Ich weiß nicht, was euch angeht, aber ich habe dieses Molekül in der Schule gelernt und ich habe gelernt, dass DNA das Schema, der Plan für das Leben ist. Und es ist wie ein, ja, weil DNA den Bauplan für Proteine beinhaltet. Und es gibt die vier Basen: Adenin, Cytosin, Guanin und Thymin. Und A verbindet sich immer mit T und C verbindet sich immer mit G und umgekehrt. Und wir können dies als zwei Teile des gleichen Moleküls betrachten, also zwei verschiedene Teile. Und zusammen diese beiden Stränge bilden eine 3D-Doppelhelix, die ihr sicherlich alle kennt. Und ich verspreche, dass dies der am meisten chemische Slide heute ist. Aber ich denke, eine größere Perspektive ist, dass DNA nicht einfach nur ein Schema ist, ein Bauschema, sondern auch Quellcode ist. Weil DNA nicht einfach nur Baupläne enthält, aber es enthält auch regulatorische Elemente, die diesen Prozess steuern. Und nur wenn der Code zum richtigen Zeitpunkt und in der richtigen Reihenfolge gelesen wird und ausgeführt wird, dann haben wir das richtige Produkt und es kann dann auch nur dann Leben unterstützen. Und wir müssen etwas vorsichtig sein. Wir müssen auch mit den Metaphern vorsichtig sein, weil diese Sprache auch benutzt werden kann, um intelligentes Design zu rechtfertigen. Aber das ist offensichtlich nicht das, was ich mache. Ich denke, als diese Chemie als ein Informationsverarbeitungssystem, vielleicht können wir uns die Frage stellen, können wir DNA aus der biologischen Umgebung entfernen und schauen, was man damit machen kann. Und diese Frage ist nicht so neu. Also können wir die künstliche DNA nutzen, um Programme zu schreiben. Und es gab erste Ansätze dazu in den 50ern. Und es gab viele Fortschritte in der Zwischenzeit, aber momentan, und ja, wir können jetzt sagen, ja, wir können mit künstlicher DNA Programme schreiben und Daten schreiben. Und es geht nicht nur um genomische DNA, aber auch DNA vom Grund auf neu synthetisieren und für andere Zwecke verwenden, so wie wir auch Silizium benutzen.
Maybe you're wondering, okay,
aber können wir das tun? Aber warum sollten wir das tun? Wir haben doch bereits so viel Informationstechnologie. Warum sollten wir ein komplett anderes System ausprobieren? Ich denke, DNA hat einige besondere Eigenschaften. Zunächst einmal, es ist sehr haltbar. Hier haben wir einen Knochen von einem Pferd, das etwa 7000 Jahre alt ist. Und Menschen konnten nach all diesen Jahren trotzdem noch die DNA, also und das gesamte Genom des Pferds rekonstruieren. Und das zeigt uns, dass DNA kann die Zeit überstehen. Und als Chemiker im Labor können wir diese Bedingungen auch künstlich erzeugen. Wir können zum Beispiel Fossilien erzeugen, indem wir DNA in diese Glaskugeln einbinden und dann können wir sie da drin lagern. Das zweite ist, mit DNA müssen wir nicht neu denken, wie wir Informationen wahrnehmen, genauso wie man digitale Informationen betrachtet. So, also alles, was wir zu tun haben, ist von der Basis 2 zur Basis 4 gehen, weil wir 2 Bits pro Base in der DNA haben. Und der dritte Punkt, den ich erwähnen will, ist mehr relevant für Berechnungen als für Datenspeicherung. Es gibt Möglichkeiten, Berechnungen zu parallelisieren. Und auch ein kleiner Tropfen Wasser hat so viele Moleküle, also mit dem Beispiel DNA. Jedes Stück DNA kann sein eigener Prozessor sein und Berechnung durchführen kann. Und dies kann unabhängig und simultan passieren. Und das ermöglicht Möglichkeiten, Operationen durchzuführen, die nicht mit traditioneller Computertechnologie durchgeführt werden können. Wenn wir über Parallelität sprechen, dann bringt das mich auch zu dem Punkt Informationsdichte. Und etwas, was ich gerne am Anfang immer vorstelle, ist, dass ich an meinen eigenen Körper denke, weil fast jede Zelle unseres Körpers eine Kopie unseres Genoms enthält. Und die Natur ist wirklich sehr verrückt, was Backups angeht, weil fast jede Zelle hat eine Kopie unseres Genoms. Und denkt einfach mal an die Anzahl von Bits, die in einem gesamten Körper, in einem kompletten Körper gespeichert sind. Also wie viele Bits sind in einem menschlichen Körper gespeichert? Was ratet ihr?
100 Gigabytes. Do we have
100 Gigabytes wurden vorgeschlagen.
A few exabytes, yes,
already. Einige Exabytes, okay, ja, es ist eigentlich noch viel mehr.
Yes. Yeah, I think you're pretty close there. You're
also ja, ich glaube, du bist ziemlich klar, ziemlich nah dran. Wir sprechen über etwa 60 Zettabytes. Und die meiste unserer Masse ist tatsächlich nicht DNA. Hier ist eine andere Perspektive. Hier ist die Menge an Daten, die im Jahr 2020 generiert wurde. Und all diese Daten könnte man in einem Stück Schokolade, also im Volumen eines Stückes Schokolade speichern oder in einer Tafel Schokolade speichern. Und all das ist nicht wirklich relevant, wenn wir die Information auch prozessieren wollen. Und da benutzen wir auch Funktionen. Und da stellt uns die Natur auch einige Werkzeuge zur Verfügung. Und wir haben verschiedene Werkzeuge. Wir können zum Beispiel schreiben und DNA kopieren. Wir können sie lesen. Das nennen wir sequenzieren. Und es gibt weitere Funktionen wie löschen oder editieren. Und ich möchte eine dieser wichtigen enzymatischen Reaktionen nochmal hervorheben. Und ihr kennt vielleicht Polymerase-Kettenreaktionen. Aber es war bereits ja sehr lange ein wirklich, wirklich wichtiges Werkzeug für uns. Und wir können das Ganze wie eine Funktion darstellen. Zunächst wird der Doppelstrang in zwei Strände aufgesplittet, weil er ja eigentlich ein Doppelstrang ist. Also wir können ihn aufsplitten in zwei Einzelteile. Und wir haben dann zwei kurze DNA-Segmente mit Primers wahrscheinlich. Aufgrund der Komplementarität der Watson and Crick-Basen finden sich die richtigen Primer und dann die Polymerase wird dann die DNA-Stränge duplizieren, also oder vervollständigen. Und das Ganze ist ein exponentieller Prozess, denn jeder Schritt verdoppelt die Menge an DNA, die wir haben. Und dann die Reaktion läuft so lange, bis die Reagenzien aufgebraucht sind oder wenn wir aufhören, die Zyklen durchlaufen zu lassen. Und ihr könnt das wie eine chemische Vorschleife verstehen. Und die DNA wird kopiert, das zu den Primern passt. Also zu den Primer-Regionen passt. Mit diesen Werkzeugen erklärt, können wir ja, zeigen, wie wir mit DNA arbeiten. Wir fangen an, Daten zu kodieren. Wir haben also einen Übersetzungsprozess, dann haben wir einen Synthetisierungsprozess und danach können wir es vervielfältigen. Wir können es speichern und wenn wir es danach wieder lesen wollen, können wir es auch wieder sequenzieren und wieder dekodieren. Und wie ich sagte, das klingt ja eigentlich einfach genug, aber in der Praxis ist das immer noch ziemlich anstrengend. Aber in den letzten Jahren haben wir viele Fortschritte gesehen. Einige große Player, wie zum Beispiel Microsoft oder Seagate, haben ihre eigenen Teams in diesen Bereichen. Und diese Industrieansätze oder Initiativen haben beliebigen Zugriff und Error-Fehlerbehebung in DNA-Daten Methoden entwickelt. Und wir sehen aber auch Sachen in der Kunstwelt. Und wir haben einen Künstler, Joe Davis, der drew these stick figures.
In the bottom right,
and you see in the bottom right, könnt ihr einen Streaming Service zu DNA, welcher DNA verwendet, sehen. Und wir arbeiten auch mit einem Unternehmen zusammen, das Massive Attack heißt. Und wir haben das benutzt als eine Farbe, um das Messalin-Album neu zu veröffentlichen. Also als Molekül können wir DNA DNA in Moleküle integrieren. Und wir können objektverknüpfte Metadaten speichern. Wir können zum Beispiel ein Objekt wie dieses mit DNA-Daten ausstatten. Und das erste Mal, als man das wissenschaftlich gemacht hat, hat ein Kollege von mir gemacht. Er hat ein STL-Datendruck gemacht. Er hat die Daten in das Druckfilament eingebaut und mit einem kleinen Teil von dem Hasenohren konnte er dann den Hasen drucken. Mhm.
And every
Und ich denke, das ist ein sehr cooles und spaßiges Projekt gewesen. Aber es ist gleichzeitig auch ein Meta-Kommentar an DNA. Aber es hat auch ein paar praktische Anwendungen. Wenn ihr darüber nachdenkt, dass man Objekte mit sehr langer Lebenszeit hat, wie zum Beispiel Gebäude oder öffentliche Infrastruktur, könnte es wirklich schwierig sein, die Daten und Metadaten für diese Objekte über sehr lange Zeiträume zu bewahren. Auf diese Art und Weise würden wir fähig sein, dieses Problem zu lösen, indem wir die Informationen direkt in das Baumaterial integrieren. Bisher habe ich hauptsächlich darüber geredet, Daten zu speichern. Jetzt möchte ich auch noch kurz darüber reden, auf DNA Komputationen durchzuführen. Ein paar besonders interessante Projekte sind zum Beispiel eins wurde zum Beispiel gemacht von Leonard Ableton, der zum Beispiel RSA-Verschlüsselung erfunden hat. Er hat den Hamiltonian Path-Problem in nicht-exponentieller Zeit gelöst mit Hilfe von DNA. Wenige Jahre später wurden die ersten logischen Schaltkreise in DNA implementiert und immer noch in den 90s, in den 90ern gab es ein Proof of Concept, dass man DES-Verschlüsselung in DNA brechen kann. Sie haben einen DNA-Algorithmus vorgestellt, der das in einem Bruchteil der Zeit, den ein normaler Computer dafür brauchen würde, schafft. Ich habe diese drei Probleme absichtlich gewählt, weil das die Basis ist für mehr sicherheitsbezogene DNA-Applikationen. Wie jede gute Wissenschaft wurde es in Star Trek vorher schon sich ausgedacht. In diesem Falle in Star Trek The Next Generation. Die Geschichte ist, es gibt eine alte Rasse, die ein Programm in DNA speichert. Und Teile dieses Programms über die Galaxis verteilt hat. Und es war wieder eine Art Schnitzeljagd. Nur wenn man alle Teile der DNA finden würde und zusammensetzen würde, würde das Programm sich ausführen lassen und die Geschichte dieser lange ausgestorbenen Spezies erzählen können. Wir haben über Storage geredet, wir haben über Komputation geredet, aber es gibt auch noch die Idee der Steganographie. So etwas wurde ein paar Jahre später getan, 1999, hat ein Wissenschaftlerteam eine wesentliche Botschaft des Zweiten Weltkrieges in DNA gespeichert und es sind eine große Menge von zufälliger DNA gespeichert, versteckt. Um nun aus dieser großen Menge von zufälliger DNA die originale Nachricht zu extrahieren zu können, braucht man eine richtige Primer-Nachricht. Das war der Anfang der DNA-Kryptographie. Seitdem gab es viele weitere Projekte. Ich stelle euch ein weiteres vor. Ich denke, es ist besonders interessant, weil es biometrische Daten kombiniert mit synthetischer DNA. Was sie hier getan haben, ist einer Person ihr STA-Profil auslesen. Das ist eine sehr variable genomische Region, die sehr individuell ist, je nach Person. Davon kann man Entropie extrahieren, um einen 80-Bit-Verschlüsselungsschlüssel zu generieren. Dieser Schlüssel wurde benutzt, um Text zu chiffrieren, der dann in DNA gespeichert wurde. Um den Klartext zu extrahieren, muss man den verschlüsselten Text sequenziert zusammen mit dem Schlüssel des Menschen, um ihn dann zu entschlüsseln. Dieses System hat ein paar Schwachstellen. Unter anderem, dass die Entropie von 80 Bits nicht besonders viel ist. Insbesondere, weil man sehr, sehr, sehr viel DNA auslesen muss, um für dieses System Nachrichten zu dechiffrieren. Stattdessen haben wir einen viel effizienteren zufälligen Zahlengenerator, nämlich DNA-Synthese. In einer einzigen Reaktion können wir nur durch Kombination von vier Basen unglaublich viel Zufälligkeit generieren in einer einzelnen Reaktionsumgebung. Ein paar Zahlen. In einer einzelnen Synthese können wir über hunderte Petabyte generieren für weniger als 100 Euro.
Synthesis, we also need the same reaction environment. So there is a huge asymmetry in cost from which we can benefit when we produce random DNA. Now that we have all this randomness available, what
Nun, dass wir so viel Zufälligkeit haben, was machen wir damit? Das war der Startpunkt meiner eigenen Reise in Richtung DNA-Kryptographie. Wir haben versucht, eine Anwendung zu finden und waren inspiriert von physikalischen Funktionen, physikalisch unklonabeln Funktionen. Heutzutage gibt es sehr viele davon. Früher jedoch gab es das fast nur theoretisch. Die Idee davon ist, dass man einen kryptografischen Hash in einem physikalischen System implementiert, viel eher als in einem mathematischen System. In diesem ersten Paper haben sie ein zufälliges Token benutzt, in diesem Fall ein erhärtetes Epoxy. Wenn man einen Laser darauf richten würde, würde es ein Diffraktionspattern-Muster generieren. Und von diesem Muster könnte man einen digitalen Schlüssel extrahieren. Und dieser Schlüssel wäre sehr spezifisch zu der Kombination aus dem zufälligen Token, nämlich dem Epoxy-Kristall und dem Winkel des Lasers. Auf diese Art und Weise konnten sie Inputs und Outputs voneinander berechnen, aber durch die spezifische zufällige Struktur des Kristalls ist es nicht möglich, diese Relation zu invertieren oder einen nächsten Output von dem vorherigen auszurechnen. Dann haben sie darüber nachgedacht, vielleicht können wir das als chemische Funktion auch erfinden. Wir wollen ein System entwickeln, das diese Antwort-Pattern kopiert. Und wir wollen dieselben Fähigkeiten von Nicht-Reversierbarkeit haben.
Unsere Idee war, dass wir als erstes diese Random Pools herstellen. Und erinnert euch daran, dass die Menge an Zufall so groß ist, dass man mit vernünftigen Kosten diese nicht rekonstruieren kann. Aber was wir machen können, ist, wir können eine PCR-Reaktion durchführen. Und das ist quasi die Operation auf dieser Funktion. Und in unserem Fall war der Input dieser Funktion ein PCR-Primer-Paar. Dieses Primer-Paar, selbst vom Hintergrund dieser riesigen Komplexität, will einen perfekten Match finden, ein passendes Puzzleteil und wird dieses passende DNA-Stück amplifizieren. Das ist unser Output, von dem wir einen Schlüssel extrahieren können. Man kann sich das so vorstellen, auf der abstrakten Ebene, dass man ein System hat, von dem wir nicht die genaue Zusammenstellung kennen, aber wir können trotzdem eine Query an dieses System senden. Zum Beispiel, finde alle Strings, die mit ABC anfangen und mit XYZ beenden, und man kriegt alle Matches. Ich will jetzt hier nicht so sehr ins Detail gehen, aber wir sind tatsächlich imstande, das numerisch zu quantifizieren. Links sieht man einen sehr kleinen Ausschnitt dieses Pools an Randomness, bevor jemals die Challenge durchgeführt wurde. Wenn wir dann die Challenge hinzufügen, dann kommen bestimmte Patterns hervor. Die sehen unterschiedlich aus, je nachdem, welche Challenge man durchführt. Bisschen Rauschen ist dabei, aber sie sind trotzdem gut reproduzierbar. Jetzt fragt man sich, okay, das ist vielleicht einfach nur eine andere physically unclonable Function. Oder was ist jetzt der Unterschied? Der Unterschied ist, dass ein Pool an Molekülen sich anders verhält als so ein makroskopisches Objekt, wie wir es vorhin gesehen haben in dem Paper. Und die chemische Reaktion, die wir durchführen, die sorgt quasi dafür, dass der Pool eine gewisse Art von Ablaufdatum hat. Also sie ändert den Pool, sodass nach der Reaktion der Pool etwas anders ist. Wenn man das aber wiederholt durchführen möchte, dann ist das natürlich ein Problem. Wie haben wir das gelöst? Wir haben einige chemischen Tricks verwendet. Während wir das hergestellt haben, haben wir sichergestellt, dass wir immer mehrere Kopien des gleichen Pools haben. Wie gesagt, wir wissen nicht, was wir da eigentlich kopieren, aber wir haben mehrere Kopien davon. Und dann haben wir noch einen zweiten Schritt durchgeführt, um das quasi zu fixieren. Was ich damit meine, ist, dass von jetzt an es nicht mehr möglich ist, den gleichen Mechanismus des Kopierens nochmal durchführen kann. Und das heißt, es wird dadurch ein Feature. Das heißt, wir können den gleichen Random Pool auf verschiedene Benutzer verteilen und können grob definieren, wie viele Operationen, wie viele wir erlauben möchten. Denn wir wissen ja, jede Operation wird so und so viel Prozent des Pools aufbrauchen. Und daraus kommen dann eine ganze Reihe an Möglichkeiten für dezentralisierte Anwendungen, die mit PoFs einfach nicht nötig sind. Weil beim PoF hat man ja ein einzelnes physisches 3D-Objekt. Das hier ist ein mögliches Szenario, wo verschiedene Benutzer den gleichen Pool haben und sind alle imstande, sich gegenseitig zu authentifizieren oder den gleichen Schlüssel zusammen herzustellen. Ich möchte auch noch mal kurz zu den DNA of Things zurückkehren. Diese Verteilbarkeit kann man natürlich nicht nur auf verschiedene User sich vorstellen, wir können sie aber auch in Material einbetten. Und was man hier sieht, ist eine Idee, wie man Kunstwerke authentifizieren könnte. Man würde chemische, also DNA-Pools in ein Pigment integrieren, dann würde man damit das Kunstwerk malen und wenn man das Kunstwerk authentifizieren will, würde man ein kleines Sample von der Farbe nehmen, würde das Challenge-Response-Paar messen, vergleichen mit einem Referenzwert und dann wüssten wir ohne jeden Zweifel, ob das ein authentisches Kunstwerk ist oder eine Fälschung. Und das lässt sich auch erweitern auf andere Materialien. Also, was wir quasi schon als Proof of Concept gezeigt haben, ist das Mischen unserer chemischen unklonierbaren Funktion mit einem Medikament, damit wir sicherstellen können, dass das Medikament nicht gefälscht wird. Wir sind natürlich noch nicht ganz da, um das wirklich auf einer großen Skala auszuführen. Das bringt mich zu meinem letzten Punkt. Das ist so ein bisschen so eine Art Ausblick auf die Zukunft oder vielleicht sogar so ein paar Herausforderungen und Möglichkeiten, die wir noch lösen können. Im Bereich der Security brauchen wir in meinen Augen müssen wir besser noch verstehen und charakterisieren, was genau funktioniert. Wir müssen Frameworks und Standards definieren. Wir müssen das System selbst verbessern. Wir müssen neue Systeme entwickeln. Ich habe auch selber schon Ideen, aber ihr habt bestimmt auch Ideen, vielleicht sogar viel coolere. Und ganz allgemein, denke ich, ist das Feld der DNA-Informationstechnologie noch in einem Punkt, wo wir noch mehr technische Verbesserungen brauchen, um es noch praktischer und effizienter zu machen. Ich denke, es ist wirklich das perfekte Feld, um zu illustrieren, wie interdisziplinär das Ganze ist. Wir brauchen Experten von verschiedensten Feldern, Menschen, die hands-on im Labor arbeiten, aber auch Leute mit einem Hackers-Mindset, die Lust haben, diese Probleme zu lösen. Um noch Zeit für Fragen zu haben, werde ich die Schlussfolgerung kurz halten. Ich hoffe, dass ich imstande war, wenigstens euch zu überzeugen, dass man molekulare Informationstechnologien denen durchaus noch etwas mehr Aufmerksamkeit geben sollte als zukünftiges Tool, um Daten zu speichern und für IT-Technologie. Und ich hoffe, euch vielleicht noch ein bisschen mehr Wissen und Inspiration und vielleicht noch ein paar ungeklärte Geheimnisse in der DNA schmackhaft gemacht zu haben. Und damit vielen herzlichen Dank.
Und wir haben jetzt sehr viel Zeit für Fragen. Zunächst, ist der Signalengel, ist der was im Internet? Ja, das Internet hat eine Diskussion. Inwieweit man die Integration von DNA als ein evolutionäres Konzept betrachten kann, also inwieweit die DNA immer noch das gespeichert ist, was man eigentlich speichern will. Also ja, ich denke, es ist eine interessante Frage. Ich hab einige Ideen gehabt, ob man das zu einem Kunstprojekt machen könnte und dann wie die Form sich entwickeln, aber einige Mutationen, die dann entstehen, die werden dann wahrscheinlich Daten verlieren, und wenn wir digitale Daten speichern, dann verwenden wir auch Fehlerkorrektur, weil andernfalls kann man die Daten nicht wieder vollständig zurücklesen. Und ich würde auch gerne an dieser Diskussion teilnehmen. Und der Prozess, die Daten zu verarbeiten, ist anders als, also ich weiß nicht, ob ich die Frage wirklich adäquat beantwortet habe, aber ja. Es gibt weitere Fragen. Bitte haltet euch kurz. Ich habe eine Frage über ethische Fragen von DNA speichern. Also mein Ansatz ist, dass solange wir, also ich sehe Editieren, also das Verändern von DNA in Menschen oder anderen Lebensformen kritisch, das ist auch etwas, was ja eine persönliche Meinung. Ich sehe auch DNA-Wasserzeichen schwierig, um Sachen zu markieren oder zu beschützen. Das sehe ich auch als problematisch an, also wenn man jetzt ja also intellektuelles Eigentum damit markiert, aber wenn wir DNA einfach nur als ein künstliches Material verwenden, also den DNA-Code, also die chemische Komposition verwenden und nicht die DNA von Menschen, dann ist das etwas, was man verteidigen kann. Aber ich denke, es ist wichtig, über die Ethik nachzudenken.
Ich habe eine weitere kurze Frage. Werden auch andere Formen von DNA, wie zum Beispiel Mikro-DNA, überlegt zum Datenspeichern? Nun, ich denke, DNA macht am meisten Sinn, aus verschiedenen Gründen. Unter anderem DNA ist am stabilsten, weil es eine Doppelhelix ist. Es ist stabiler als RNA. RNA ist viel weniger stabil, unter anderem, weil es eine Einzelstrang ist, unter anderem, weil es eine Hydroxygruppe hat, die Hydrolyse wahrscheinlicher macht. Und andere Biomoleküle, wie zum Beispiel Proteine, denen fehlt oder die haben einfach weniger enzymatische Werkzeuge, mit denen wir sie manipulieren können. Zum Beispiel können wir Proteine nicht kopieren. Wir müssen ein Protein zurücktranslatieren und dann wieder resynthetisieren mit Proteinen. Und deswegen denken wir, dass DNA das meiste Potenzial hat. Vielen Dank für deine Präsentation. Was wären zu erwartende Dauern, die solche Berechnungsfunktionen auf DNA bräuchten? Wie teuer wäre es? Nun, das hängt von der Größe ab, auf der sie das durchführen. Die Reaktionen, die wir mit DNA durchführen, haben die berechnen ihre Kosten pro Reaktion und nicht pro DNA. Es gibt keine lineare Berechnung bisher. Für eine einzelne Challenge-Response-Paar-Generation, das braucht ein paar Stunden, und das zu sequenzieren braucht auch wieder ein paar Stunden. Also wenn man ein Medikament authentifizieren möchte, bräuchte man theoretisch heutzutage ein Tag. Guten Tag, danke für die Präsentation. Ich frage mich bezüglich des Speichern von Daten. Die DNA im menschlichen Körper ist sehr konzentriert im Chromatin. Wenn wir das als Speichermedium benutzen, haben wir das künstlich nach? Kompaktifizieren wir die DNA? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, die Speicherdichten, die wir genannt haben, sind die theoretischen Speicherdichten. Was wir heutzutage praktisch tun, ist nur sehr kurze Fragmente von DNA zu speichern und zu sequenzieren. Im Gegensatz zum Chromatin, das ein 2 Meter langer Strand von DNA ist, was wir machen, sind nur einige hundert Basenpaare. Was wir dann noch hinzufügen, sind einzelne Identifier an die Enden, mit denen wir dann einzelne Abschnitte zusammensetzen können. Längere Sequenzen können wir heutzutage noch nicht richtig herstellen, aber dein Punkt ist trotzdem wichtig, denn ohne die Chromatinstruktur haben wir Shear-Kräfte, die die DNA kaputt machen. Das ist also das, wie wir das gerade lösen, durch kurze Abschnitte. Danke für die Präsentation. Meine Frage bezieht sich auf den Copy- und Lock-Mechanismus. Eine einfache Idee, die mir eingefallen ist, wäre zum Beispiel, eine große Menge von allen möglichen kurzen Kombinationen reinzuwerfen und dann für das Beste zu hoffen. Habt ihr das schon probiert? Ja, wir haben das bereits probiert, aber hatten keinen Erfolg bisher. Wir denken, das Problem besteht darin, etwas Zufälliges zu suchen und zu kopieren mit etwas Zufälligem. Das funktioniert nicht so wirklich, weil die Polymerase-Reaktion nicht gut funktioniert. Die Sequenzen amplifizieren sich.
The correct process will take over through the exponentiality.
Die nebensächlichen Prozesse werden unterdrückt vom Hauptprozess, der exponentiell sich vernährt. Zumindest haben wir dann eine große Menge an Bias, aber wir würden es nicht effektiv kopieren können. Danke für die Präsentation. Was ist mit den Limitationen von physikalischem, mit den informationstechnischen Limitierungen von Kodierung und Dekodierung von DNA? Nun, da musst du einen Informationstheoretiker fragen, das kann ich nicht beantworten. Hallo. Ich werde versuchen, schnell zu reden. Ich frage mich zum Beispiel, das essentialistische Verstehen von DNA-Kodierungen besteht darin, struktureller Benachteiligung von People of Color oder anderen Spezies zu vermeiden. Ich frage mich, das, was ihr da versucht zu bauen, was passiert da mit Identität? Was passiert da unter dem Gesichtspunkt der essentialistischen Sicht mit Identität? Nun, das ist eine schwierige Frage, um sie so spontan zu beantworten. Ich hatte ähnliche Diskussionen. Zum Beispiel der Bias in Polymerase-Chain-Reaction. Ich denke, es wäre ein sehr langfristiger Denkprozess, diese essentialistischen Sichten in das Feld der DNA einzufügen. Aber es ist nicht mein Forschungsgebiet, danke. Es kann nur noch eine Frage geben, aus Zeitgründen. Guten Tag. Ich habe mich gefragt bezüglich dieses Anti-Counterfeiting-Mechanismus, den ihr vorgestellt habt. Was würde ein Angreifer davon abhalten, die DNA eines Individuums zu scrapen, zu sequenzieren? Zwei Sachen würden einen davon abhalten. Zum Sequenzieren muss man Adaptersequenzen legieren können. Alle Technologien, die wir heutzutage haben, benötigen eine sogenannte Bibliotheksvorbereitung. Und daher können wir diesen Attachment-Prozess nicht durchführen. Also es wird einem sehr schwer fallen, das zu sequenzieren. Und selbst wenn man das jetzt sequenzieren könnte, denken wir, dass es Billionen von Euros kosten würde, diese Sequenzen zu sequenzieren. Wenn man eine ganz bestimmte Synthese zuführen möchte, muss man nämlich für jeden einzelnen Strang Reaktion nach Reaktion einzeln synthetisieren. Und das wäre zu aufwendig und ein einzelner Angreifer könnte das nicht durchführen. Die Zeit.
Das war die deutsche Übersetzung von Chemistry DNA Security Systems Based on Molecular Randomness. Eure ÜbersetzerInnen waren Jörn, Benny und Joti. Wir freuen uns über Feedback, entweder per Mail an hello@